Es war die sehr angenehme, überraschende Nachricht der vergangenen Tage. Erfurts aktuelle Stadtschreiberin Lena Schette hat den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt bekommen. Dieser Preis wird seit 50 Jahren jährlich in dieser österreichischen Stadt verliehen, weil deren Namensgeberin Ingeborg Bachmann, ebenfalls Schriftstellerin, aber 1973 bereits verstorben, dort in Klagenfurt im Jahr 1926 geboren wurde. Nun hat also bei der 50. Ausgabe des Preises Lena Schette den Preis für ihr Text »Was wir tragen« über zwei über- bzw. mehrgewichtige Hauptschülerinnen bekommen. Den hat sie dort auch vorgetragen beim Wettlesen. Und wir haben Lena Schette hier begleitet, seitdem sie Stadtschreiberin ist. Sie ist es ja noch bis zum 31. Juli in diesem Jahr. Sie war unter anderem hier direkt im Studio A im Gespräch mit mir. Da haben wir darüber gesprochen, was sie als Stadtschreiberin macht. Aber sie war auch bei einer Veranstaltung beim sogenannten Bergfest. Also war genau die Hälfte rum, Anfang Juni ihrer Zeit als Stadtschreiberin. Und diese Veranstaltung fand in der Bibliothek am Domplatz statt und wurde moderiert vom Kollegen Carsten. Nebenbei wurde auch ein bisschen gekocht, obwohl Lena Schette laut eigener Aussage gar nicht kochen möchte und gar nicht gut kochen kann. Sie tut es aber trotzdem mit einem gewissen Trick, Stichwort Thermomix. Das wird alles Thema sein. Denn wir hören gleich hinein nochmal in die Veranstaltung bzw. wir kriegen mit nochmal das Gespräch von Carsten mit Lena Schette und es gibt auch Texte von ihr, die sie vorliest in der kommenden Stunde. Es wird um Themen wie Scham gehen, wie Alkoholismus, aber auch das Hochstapler-Syndrom. Ich ziehe mich jetzt zurück, wir hören ein ganz paar Takte Musik und dann springen wir direkt nochmal in die Veranstaltung hinein.
Lena?
Carsten? Hallo? Doch.
Ja, doch. Lena?
Doch. Ja, Carsten?
Ich bin unsicher, ob das Konzept hier aufgeht, weil das Problem ist, wir sind einfach zu unterschiedlich. Also ist ja ganz offensichtlich, ich bin alt, du bist?
Jung.
Ich komme aus dem Osten, du kommst aus dem?
Westen.
Ja, du bist tätowiert. Ich bin nicht tätowiert.
Ich bin tätowiert.
Ja.
Ja.
Kommen wir später noch dazu, ne?
Ja.
Interstellar und so. Ich bin ein männlich gelesen. Mann.
Ja, ich nicht, zum Glück.
Ja, Frau.
Ja.
Und das Allerschlimmste, was uns wirklich trennt, das sind hier diese Geräte. Und man muss erstmal die Unterschiede klar machen, damit man irgendwann zu den Gemeinsamkeiten kommt. Und das hier ist ein Kochgerät, ja. Das ist das Wahre, ein Schnellkochtopf. Das ist das wahre Kochgerät, Lena.
Das glaube ich nicht. Nee.
Wollen wir?
Das ist ja auch nicht das Original.
Wieso? Das ist ein Original-Schnellkochtopf. Haben wir seit Jahrhunderten wird damit gekocht.
Jetzt willst du hier so eine Zweiklassengesellschaft zwischen uns aufmachen, oder was?
Ja, über Klassen reden wir auch, über Klassenscham. Wir haben anderthalb Stunden Zeit, vielleicht noch ein bisschen weniger, und die wollen wir nutzen, indem wir einfach hier kochen. Was machst du bitte?
Wir machen heute, du hast sehr schönes Baguette mitgebracht, ja. Und dafür machen wir jetzt Tomate-Pistazien-Aufstrich, der hoffentlich funktioniert. Ich habe ihn noch nie gemacht, aber das Ganze soll hier auch ein bisschen Fallhöhe haben.
Ja, das heißt, das ist ja dann, ist das Kochen oder ist das Zubereiten?
Eigentlich ist es Mixen.
Es gibt Gemeinsamkeiten, wir haben Gemeinsamkeiten, die wollen wir heute mal rausarbeiten, das ist ja auch schön. Es sind zwei, vielleicht auch bittere Dinge, die uns verbinden, aber dazu später. Du hast Bergfest, ist dir wie Feiern zumute oder kommt schon langsam die Trauer des Abschieds?
Ja, schon. Ich bin schon ein bisschen wehmütig, tatsächlich.
Ja. Also das ist ja, du verwandelst dir so eine Stadt an, da ist Liebe im Spiel, da ist irgendwie Leidenschaft im Spiel. Du hast Leute kennengelernt und dann heißt es Tschüss.
Ja. Das ist mein Leben, genau.
Ja. Ich habe mich ja gefragt, weil du gleich sagtest, oh, ich bringe meinen Thermomix mit. Ja, reist sie mit Thermomix?
Ja.
Ja. Ist sie eine Nomadin?
Ja, genau.
Hat sie ihr ganzes Hab und Gut im Auto?
Ja, hat sie.
Was ist mit ihr? Habe ich so gedacht, ja. Und dann muss sie, also ich du musst ja, du kommst dir zu leise vor, oder?
Ich komme mir zu leise vor. Wie schaut's
aus? Hört die Lena gut? Etwas deutlicher.
Etwas deutlicher.
Bin ich auch zu undeutlich?
Nee, du bist gut.
Ich bin, aber du kommst ja auch gerade von der Sprecherziehung.
Kann man das? Gestern.
Gestern.
Das muss jetzt funktionieren.
Das muss jetzt funktionieren, weil sie nämlich, also bevor es losgeht, darf ich das sagen?
Ja, das darfst du.
Wow, das ist so, also ich hätte mir schon ins Hemd gemacht und sonst was. Ingeborg-Bachmann-Preis, ist das, also wirklich, das ist das hier, das Ding überhaupt. Von 115 Nominierte, und jetzt fährst du nach Klagenfurt.
Genau.
Und darfst da lesen. Boah.
Ja.
Ja? Also, Respekt. Und dann habe ich mir so vorgestellt, dass du im ICE sitzt, dein eigenes Buch liest und dann anfängst zu weinen. Dich so richtig festheulst. Hast du ja schon mal gemacht, oder?
Ja, du hast ja so ziemlich alles, was es über mich gibt, im Internet angehört. Ne? Das finde ich super. Du bist vorbereitet auf jeden Fall.
Dankeschön.
Ja, aber das werde ich nicht wiederholen auf dem Weg nach Klagenfurt. Da kann man sich keine Nervenzusammenbrüche leisten.
Das ist mal. Aber du hast wirklich tatsächlich im ICE gesessen, hast dein eigenes Buch gelesen, um dich vorzubereiten, und hast angefangen zu weinen. Richtig, richtig geflennt, geheult.
Aber nicht, weil ich jetzt so narzisstisch wäre, dass ich jetzt ergriffen gewesen wäre von meinen eigenen Worten, sondern weil ich dachte, ach du Scheiße, wie soll ich das je wieder hinkriegen?
Zu lesen oder?
Nee, so ein Buch zu schreiben.
Ja, naja, das ist ja, weil du hast ja auch dein erstes richtiges Buch, oder war es dein erstes Buch? Da hast du ja auch schon ein krasses Thema ausgesucht, oder?
Es war mein zweites Buch. Das erste Buch ist rausgekommen, als ich 19 war, aber das war was völlig anderes. Das war jetzt mein erstes größeres Buch, und ja klar, das ist ein krasses Thema. Alkoholismus im Familiensystem, Klasse, Aufwachsen in Armut, das sind jetzt keine leichten Unterhaltungsthemen.
Hm. Wir versuchen das hier ein bisschen mit Unterhaltung zu deckeln oder was, aber es ist natürlich, man muss ja über die Dinge irgendwie reden. Wann hast denn du gelernt, darüber zu reden und dann vielleicht auch zu schreiben? Weil es ist ja, es vergräbt man ja am liebsten. Es ist ja so tabuisiert. Es drückt man ja weg.
Das darüber sprechen ist erst viel später gekommen. Das drüber schreiben, glaube ich, im Studium, weil mir da das erste Mal überhaupt bewusst geworden ist, dass es sowas gibt wie Klasse und dass ich aus einem Arbeiterhintergrund komme und dass nicht alle dieselben Voraussetzungen haben, die an die Uni gehen. Und da ist mir das erste Mal so fühlbar geworden, und dann kam auch relativ schnell das drüber schreiben.
Wir kommen mal gleich am Anfang vielleicht zu den Gemeinsamkeiten, die wir haben. Und das rührt mich ja. Du bist Psychiatrie-Schwester. Und ich bin auch eine Psychiatrie-Schwester gewesen und ein Pfleger. Das ist das, was uns verbindet, die Arbeit in der Psychiatrie. Das hast du 10 Jahre gemacht und hat dein Leben schon geprägt?
Auf jeden Fall mein Leben und auch mein Schreiben, weil die Themen, die ich da aufgesammelt habe, um die dreht sich heute praktisch mein ganzes Schreiben. Und ich habe die ganze Zeit Recherchearbeit gemacht, ohne zu wissen, wofür ich da eigentlich recherchiere.
10 Jahre, und dann bist du den Schritt gegangen zu sagen, ich gehe raus aus der Profession, legt man nicht einfach so ab und sagt, ich schreibe jetzt mal, ich mache jetzt mal was Brotloses, also was
Das war nicht die Reihenfolge. Also ich habe eigentlich schon immer geschrieben, schon seit der Grundschule, und eigentlich war mein Plan, ich studiere irgendwas mit Sprache und werde Lektorin, und dann sneak ich mich durch das Verlagshaus nach oben.
Ja.
Habe schon andere versucht, hat auch schon mal geklappt. Aber dann war relativ schnell klar, dass meine Schullaufbahn das nicht hergibt und das mit Abi nichts wird. Und dann brauchte ich irgendwas Handfestes, womit ich mein Leben finanzieren kann. Und ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo es viele Pflegerinnen gab. Und ich hatte immer das Gefühl, das sind so handfeste, lebenskluge Frauen, die man gerne um sich hat, wenn es brennt. Und so wollte ich auch sein. Und dann habe ich eine Krankenpflegeausbildung gemacht. Und ich habe die ganze Zeit immer nebenbei geschrieben und mich auf Wettbewerbe beworben und bei Verlagen. Aber es hat nie was funktioniert. Und habe mich dann auch irgendwann angefangen, für das Studium in Leipzig zu bewerben. Und das dann auch 4 Jahre ohne Erfolg. Ich habe einfach immer im Februar hingeschickt, was ich gerade geschrieben habe, und dann kam im Sommer die Absage. Und dann irgendwann 2020, als ich es eigentlich schon fast aufgegeben hatte, hat es auf einmal funktioniert.
Im renommierten Literaturinstitut Leipzig, Leipzig schöne Stadt, und dann hast du, wenn ich das richtig verstanden habe, kamst dir auch fremd vor. Da war dann stimmt das wirklich, dass du dir einen Mantel gekauft hast und eine Fensterglasbrille? Ernsthaft?
Ja?
Das hast du doch nur erzählt.
Nein, das habe ich nicht nur erzählt. Ich hatte so ein Bild von mir, wie ich in Cafés sitze und schreibe, mit Brille, mit langem Mantel, mit so einer ausgelutschten Lehrerledertasche auf der Schulter, so Cappuccino schlürfe und ganz tiefsinnig bin und am besten noch rauchen dabei. Das mit dem Rauchen wollte ich mir aber jetzt nicht angewöhnen. Und dann habe ich mir das tatsächlich zugelegt, und dann hatte ich ein paar Tage tierisch Kopfschmerzen von der Brille. Und dann habe ich es aber auch irgendwann wieder abgelegt.
Aber du hast ein Jahr gebraucht und hast sehr geschwiegen, warst zurückhaltend. Also du kamst dir falsch dort vor an dem Ort?
Ja, es war ja so, dass vor dem Studium ich in erster Linie Thriller gelesen habe, Liebesromane. Ich hatte viel gelesen, aber eben nicht das, was da besprochen wird. Das heißt, ich hatte keine klassische leserische Bildung. Ich komme aus einer Familie, wo ich die erste war, die studiert hat. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie Diskurs da stattfindet oder wie man sich bewegt in so akademischen Kreisen. Und ich hatte am Anfang erstmal das Gefühl, ich bin hier irgendwie durchgerutscht, ich gehöre hier nicht so richtig hin. Und so die Lebensweisheit, die ich jetzt aus meinem Beruf mitbringe, die ist hier nicht so viel wert. Und bin dann erstmal ganz leise geworden und habe mich nicht getraut, in Seminaren zu reden und habe versucht, mich möglichst anzupassen und alles das zu lesen, was die auch lesen. Und habe dann teilweise ganz schlimme Wochenenden in meiner Studienbude verbracht, wo ich irgendwie versucht habe, mir Klassiker reinzulesen, die ich nicht gefühlt habe und kaum verstanden und dachte, was ist nur falsch mit mir? Bis dann irgendwann so ein Emanzipationsmoment kam, der auch dadurch entstanden ist, dass ich dann mit anderen Studierenden mich ausgetauscht habe und gemerkt habe, okay, ich bin nicht die Einzige mit so einem Hintergrund. Und dann hat sich was geändert und dann konnte ich lockerer werden und auch mehr Raum einnehmen in Seminaren und mehr sprechen. Und ja, das war so ein Punkt. Dann.
Das ist der zweite Punkt, der uns vereint. Das ist das sogenannte Imposter-Syndrom, die Klassenscham, dass wir denken, wir werden, du hast gesagt, aufgeditscht. Da dachte ich, was heißt denn das? Aufgeditscht heißt auffliegen. Das ist irgendwie im nordischen Sprachraum, also ich habe das nie gehört, das Wort. Du hast Angst, dass du aufgeditscht wirst, dass du auffliegst. Und das ist ja vielen Leuten, die berühmt sind, die was geschafft haben, die trotzdem noch diese Scham haben. Eine tolle Autorin, Lena Gorelick, kennst du die?
Ja, klar.
Ist sie toll? Ja.
Ich kenne sie nicht persönlich, aber ich kenne ihre Texte und mag die sehr.
Die Bücher sind toll, die hat Preise abgeräumt. Also die hat also wirklich eine Karriere, eine Laufbahn hinter sich. Und die hat mir auch mal in so einem Gespräch gesagt, Carsten, ich habe jedes Mal die Angst, dass aus dem Publikum plötzlich jemand aufsteht und sagt, Lena, du kannst nicht schreiben, du bist keine richtige Autorin. Du hast dich hier reingemogelt. Sie auch. Sie ist auch eine von uns, die sich diese Imposter, diese Hochstapler-Syndrom, geht das nie weg oder was? Woher kommt das? Was ist das?
Ja, also das ist ja auch überhaupt nicht literaturinstitutsspezifisch, was ich erzählt habe, sondern so geht es den allermeisten Arbeiterkindern, die irgendwie in die Uni gehen, weil wir einfach das Gefühl haben, das sind Räume, in denen sind wir nicht gemeint. So. Und ich glaube, solange Bildung so wenig niederschwellig ist, wird das immer so sein. Und bei mir ist jetzt gut, ich habe dann manchmal Leute um mich, die mich dann angrinsen und sagen, Lena, krieg dich mal ein.
Bist ganz okay, so
ja,
wie du bist, ne?
So oft kann man gar nicht durchrutschen, so viel Schwein kann man nicht haben. Und das ist dann auch gut.
Also das braucht es dann, den Support, den Aufbau, die Leute sagen, komm, jetzt hör mal auf. Ich habe ja auch wieder gesagt, ich bin so aufgeregt. Und sagt, oh Carsten, ist doch nicht so schlimm. Als du mich noch getröstet und gesagt, komm, schaffen wir doch zusammen.
Ja.
Das braucht es, so ein Beistand?
Total, finde ich, ja.
Und ich fand ja rührend den Beistand deiner Damen, mit denen du diesen Lesekreis hattest. Das ist ja, das fand ich ja toll. Du hast jetzt auch noch Kontakt zu denen?
Ja, genau.
Schreibekreis, nicht Lesekreis. Schreibekreis,
genau. Kreatives Schreiben, genau. Ja, als ich so 20 war, bin ich in einen Volkshochschulkurs für kreatives Schreiben gegangen. Ich war gerade vom Land ins Ruhrgebiet gezogen, kannte da niemand, war ziemlich einsam in der Stadt, in Hagen damals. Und bin dann in diesem Schreibkurs hängen geblieben mit 10 Ladies, die alle so zwischen 60 und 80 waren, und ich saß so als Küken in der Mitte und habe mir ihre autobiografischen Geschichten angehört und die Erzählungen von ihrem Leben, und die hatten so viel erlebt und die waren irgendwie so kraftvoll und schön gealtert und so klug, und die haben mich total gepusht und haben mir so eine Perspektive gegeben und meinten, wenn du dich da reinhängst, dann könnte das was werden mit dem Schreiben, da musst du jetzt fleißig sein und das durchziehen. Und dann könnte das funktionieren. Und immer wenn ich dann eine Veranstaltung hatte, dann sind die auch alle gekommen, um mich da zu unterstützen. Und ich habe da immer noch Kontakt, inzwischen über 10 Jahre.
Die haben an dich geglaubt? Die
ja.
Die wussten, die haben was in dir gesehen.
Ja, genau.
Toll.
Ja. Und das ist so wichtig, dass irgendjemand kommt und was in einem sieht, oft.
Nochmal zu deiner Herkunft. Wir müssen ja über das Sauerland reden. Ja, so hart wie es ist. Es gibt ja, und das habe ich gelernt von dir, es gibt zwei Teile des Sauerlands. Es gibt das den Reichen, also die guten, schönen, also die Halbreichen und die Halbschönen. Mhm. Und dann gibt es die anderen, die Armen. Da,
oh Gott. Ne? Da? Wenn das jetzt zu Hause jemand hört, ne, dann kriege ich wieder Einreiseverbot. Ja. Ja, ich würde das Sauerland in zwei Teile teilen.
Das ist deine Interpretation.
Das ist meine Interpretation.
So.
Es gibt einmal den sehr schönen, sehr katholischen Teil, würde ich auch sagen, so den Hochsauerlandkreis, da wo Merz herkommt, und dann gibt es den Teil, wo ich herkomme, der eher mehr noch so ein bisschen Geschmäckle vom Ruhrgebiet hat, Arbeiterschaft, wo es auch prekäre Ecken gibt, wo oft auch die Innenstädte leer sind, genau.
Aber das hat ja dann diese, wie nennt das, Ruhrpott-Resilienz, dass du sagst, ich lasse mich nicht irgendwie unterkriegen. Das steckt so in dir, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern kommen beide aus Dortmund. Und das ist schon so ein besonderer Schlag Menschen. Also ich meine, jede Region sagt wahrscheinlich über die eigenen Leute, das sind ganz besondere, aber die aus dem Ruhrpott sind wirklich ganz besondere.
Und was ich auch nicht wusste, es gibt Ruhrpott-Platt. Wussten Sie das, Ruhrpott-Platt? Du hast dich bisher geweigert, mir irgendein Ruhrpott-Platt-Wortsatz zu sagen.
Ja, weil ich es ja auch nicht spreche.
Ja, du kannst ja, du hörst das, aber du weißt das,
ja.
Aber du kannst es nicht sprechen, weil deine Eltern nicht daherkommen.
Nee, also ne, ab und zu rutscht mir mal so ein bisschen Sauerländer Platt dazwischen, ne? Dann kriege ich mal die Pimpernellen oder so, wenn ich mich aufrege. Aber
wenn ich mich aufrege?
Ja, aber ich spreche jetzt nicht so, deswegen.
Ah, okay. Wir müssen noch mal, wir machen ja, also ich kann ja nicht multitasking, ne? Ich könnte jetzt ja nicht arbeiten, du nicht.
Nee.
Da bleibt das ja alles.
Das wird super funktionieren hier mit uns.
Wie soll das gehen?
Ja.
Nochmal zu dem Auto. Du hast dein ganzes Hab und Gut in einem Auto. Ist das ein großer Bus oder ist es so ein
Ist ein Renault Captur. Also
Und da ist Kleidung drin und Bücher und
Da ist Kleidung drin und ein paar Bücher, aber auch nicht viele. Und so Gerätschaften, die man so für jeden Tag braucht.
Und dann bist du jetzt eine Nomade, du machst es so lange, wie es geht. Wenn du immer wieder ein Stipendium kriegst, irgendwo bei Freunden schläfst du mal. Also du bist so, ich habe das ja mal in den 90ern kennengelernt, die Wandergesellen, die immer rumziehen.
Ja.
Müssen wir die auch noch schälen? Wir
müssen die schälen, ja.
Ich kann doch nicht, wie soll das gehen? Ich kann doch nicht hier Mikro halten.
So eine Achselhöhle.
Ich halte, pass auf, ich halte.
Wir werden schälen.
Ja, machen wir das so.
Ja.
Also das heißt, du musst jetzt die Pistazien alle schälen. Dann kommt hier flache, also das ist ja glatte Petersilie, ist ja anders als die gekräuselte.
Ja.
Tomatenmark, frische Tomaten, Pfeffer. Was sind das hier? Das ist in dem Grünen. Kräutersalz.
Ja.
Und ganz leichter Frischkäse.
Ja, ganz leicht. Die Hüfte.
Ja, sehr gut. Paprika. Und das wird dann einfach zermöllert.
Ja.
Aber wozu braucht man das Gerät? Ich meine, da hätte ich dann mit dem Stabmixer kommen können.
Ja, wir hätten jetzt hier auch eine Linsensuppe kochen können, aber ja. Ist die Frage, ob da irgendjemand Spaß dran gehabt hätte oder ob dann vielleicht die.
Naja, das stimmt. Okay. Also so ein Ding, das kann dann alles häckseln und braten.
Das kann alles. Das ist jetzt ein älteres Modell, die neueren, die machen auch Therapiegespräche und alles.
Ja, mit KI angebunden und so, ja. Und da brauchst du gar nichts mehr machen. Wie bist du drauf gekommen? Warst du bei so einer Party? Es gibt ja so Tupper-Partys und solche diese Thermomix-Partys.
Also ich bin ja jetzt in so einem Alter. Ich habe mich ja jetzt kennengelernt. Ne? Mhm. Ich weiß, wo meine Kompetenzen liegen und ich weiß zwei Dinge, die werde ich nicht mehr lernen. Kochen und Schaltwagen fahren.
Was für ein Ding? Was für ein Wagen?
Kochen und Schaltwagen fahren. Es wird einfach nicht.
Wir reden jetzt vom Auto, von der Knüppelschaltung.
Ja.
Ah, du hast eine Automatik.
Ja. So, aber ich bin die Tochter einer Köchin. Das heißt, ich wollte das viele Jahre nicht einsehen, dass ich nicht kochen kann. Und habe ganz schlimme Sachen von mir hingeköchelt, dass Freunde wirklich schon Angst hatten, von mir eingeladen zu werden. Und schon so, Lena, wir können auch ins Restaurant gehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und irgendwann habe ich es dann eingesehen. Und dann habe ich mir einen Thermomix gekauft. Und jetzt bin ich einfach nur verliebt. Also wirklich, ich will ja hier keine Schleichwerbung machen. Ich bin auch keine Freundin des Kapitalismus. Aber das ist wirklich mein Leben besser
gemacht. Ja, schon geil. Ne, klar, okay, ja. Ich bin natürlich nicht überzeugt, weil ich die andere Fraktion bin. Der Knochensuppe, eine schöne Pfarr, vietnamesische Suppe, muss stundenlang köcheln im Schnellkochtopf. Naja. Also das heißt, dieses Nomadendasein, hat sich das ergeben? Man muss ja eine Entscheidung treffen, ich gebe meine Wohnung auf. Das ist ja so auch wie, weiß nicht, ob das Konzept Heimat oder Zuhause für dich irgendeine Bedeutung hat.
Ja, das hat sich eben so ein bisschen von alleine ergeben. Also es ist ja so, dass SchriftstellerInnen meistens nicht von ihren Buchverkäufen leben können, sondern von dem leben, was sie außenrum so machen. Lesungen, Workshops, Veranstaltungen und so weiter. Das heißt, ich war sowieso schon immer viel unterwegs. Und dann kam die Buchpreisnominierung und das ist dann so eine Zeit, in der man leichter Stipendien bekommt als normalerweise, weil man auf so einer Liste gestanden hat.
Das heißt, dieses kleine Aufkleberchen da an dem Buch, das ist schwarz in den Händen meines Vaters, das ist rechts oben, da steht Buchpreisnominierung und das macht schon was?
Das macht auf jeden Fall was, ja. Und dann dachte ich, okay, wenn die Welle jetzt kommt, dann muss ich die auch mitschwimmen. Und dann habe ich gedacht, eine Wohnung macht dann irgendwie keinen Sinn mehr. Und dann habe ich mich verkleinert, habe ein paar Kartons bei Mama in eine Kammer gestellt und war weg. Und das geht jetzt ein Jahr so.
Hätte ich voll Schiss. Aber
vor?
Ja, nicht irgendwo immer neue Leute und kein Ort, wo man, also ist, ja, ich habe höchsten Respekt.
Ich kann ja jederzeit nach Hause zurück.
Ne? Ah, also zu Hause.
Die Tür ist nicht zu, außer ich sage.
Zu Hause ist bei deiner Mama. Oder wo ist?
Nee, zu Hause ist im Sauerland. Bei Mama jetzt nicht.
Nee. Okay, also zu Hause ist schon der Ort.
Schon.
Ja, Konzept Heimat, kannst du damit was anfangen?
Ja, Heimat ist ein Wort, das mir jetzt nicht so nahe liegt, aber zu Hause.
Zu Hause schon, ja. Ist ein Unterschied. Ja. Ja,
auf jeden Fall.
Okay, was bist du jetzt hier? Also du hast ja schon dir das auch anverwandelt, du gibst Schreibkurse und was ist das jetzt für dich hier? Eine kurzzeitige, ein Intermezzo, was ist Erfurt für dich?
Ich bin hier arbeitend, man könnte sagen, ich bin auf Montage.
Das verstehe ich, danke. Ja, das verstehe ich. Ja. Bist auf Montage und das kann ja schön sein, ne?
Ja.
Okay.
Das ist ja auch schön, dann trinkt man vielleicht mal abends im Hotel was oder man lernt jemanden kennen. Montage ist schön,
ja.
Glaube ich.
Hatte ich nie. Ich habe keinen Thermomix, war nie auf Montage so richtig. Sowas. Du musst die jetzt hier alle, hast du schon, bist schnell. Du hast kein Messer mitgebracht, ich habe ja eins mitgebracht, ne? Ein Taschenmesser.
Hat mir immer. Was ist dein Messer, das du mir mitgebracht hast?
Ja, ich habe nur das Brot, wir haben es missverstanden. Ich dachte, dass ich nur für das Brotschneiden zuständig bin, ja. Und dann habe ich, es geht schon, oder?
Nee, ist okay. Ist okay. Ja. Ich arbeite mit dem, was da ist. Ich bin da ganz flexibel.
Ja. Wir könnten jetzt über das Gesundheitswesen reden, über die Pflege. Wir könnten, und das Kollegin, die sagte mir, boah, das Buch. Ich bin Fan, aber es war total hart und bitter, das Buch zu lesen. Schwarz an den Händen meines Vaters. Und dann, aber ja, frag doch mal, was davon wahr ist. Ich sage, nee, mache ich garantiert nicht. Gell? Kommen die Fragen? Was ist denn jetzt fiktional und was ist denn da wirklich passiert? Kommen die Fragen oder sagst du, nee?
Auf jeder Veranstaltung mindestens 5-mal.
Ja.
Natürlich. Aber ich verstehe auch die Neugier. Also ich lese auch Texte und suche den Autor darin. Also ich kann verstehen, warum die Frage kommt und bin dann auch nicht böse.
Ja.
Ja, aber ich kann keine Prozentsatzzahlen nennen. Ich sag nicht, 20% ist echt und 80% ist erfunden. Das würde ich völlig langweilig finden. Ich sag dann einfach immer, das ist in einem autofiktionalen Verfahren entstanden. Das hat was mit meiner Biografie zu tun. Ich komme aus einer suchtbetroffenen Familie, aus einer Arbeiterfamilie. Aber das sind literarisch gebaute Figuren und das ist nicht meine Familie. Und natürlich habe ich den Text auf eine Art geschrieben, so dass der tragbar ist für alle. Mhm. Ja.
Kennen Sie das Buch? Kennt ihr das Buch? Also es geht um Alkoholismus und die Auswirkungen. Es geht um Tod, es geht um Abschied, es geht um Liebe und irgendwie auch so um Ambivalenz, dass beides geht, dass man jemand hassen kann und gleichzeitig lieben und die... Mhm. Aber du liest heute nicht aus dem Buch.
Ich lese nicht aus dem Buch. Ich habe was viel Traurigeres mitgebracht.
Komm. der Alkoholismus, es gibt ja Drogen und Drogen. Es gibt die, wo der Staat Geld dran verdient, das Alkohol und Tabak. So, ne? Das sind die Kulturdrogen, mit denen wir aufgewachsen sind. Das ist alles, ne? Schnäpschen, Bierchen, Päuschen, Zigarettchen und so. Das ist so absolut alltagstauglich, oder? Also der Alkohol ist Teil der Gesellschaft.
Ja, das ist absolut ritualisiert und.
Ritualisiert, ja.
Genau.
Ja.
Ja, gehört zu sozialen Anlässen aller Art, den traurigen, den glücklichen, den alltäglichen, das ist stark verankert. Ja.
Was mich umgehauen hat, ist die Stelle, wo die Mutter der Protagonistin sagt, Kind, Mutter hat der Tochter nicht beigebracht, wie sie sich zu verhalten hat, gerade zu sitzen und da Bitte und Danke zu sagen, sondern jede Frau sollte Fluchtgeld zu Hause haben.
Ja.
Sollte, wenn Gewalt vom Mann ausgeht, sofort abhauen können und irgendwo in einer Ritze, in der Büchse so viel Geld haben, dass sie abhauen kann. Mhm. Und das ist ja tatsächlich, was heißt nicht ausgedacht, aber das ist ja ein reales Problem. Das heißt, Gewalt in Familien von Männern gegen Frauen, gegen Kinder ist Alltag in Deutschland, nicht nur in Deutschland.
Absolut. Es ist ja auch so, dass Sucht oft eng verknüpft ist mit Gewalt und Kontrollverlust. In der Familie, die ich im Roman beschreibe, gibt es die Art von Gewalt nicht. Da gibt es eher Vernachlässigung, was ja auch eine Form von Gewalt ist. Aber ich glaube, es hat auch was mit so transgenerationalem Kriegstrauma zu tun. Zu sagen, wir haben Fluchtgeld und wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet und wir können in 5 Minuten die Sachen packen und sind weg. Also es ist auch was uns in den Knochen sitzt.
Jetzt haben wir noch die dritte Gemeinsamkeit. Also ich bin ja auch so ein Anhänger von transgenerationaler Weitergabe. Würdest du auch sagen, dass Suchtbiografien, Suchtgeschichten auch trans oder intergenerational weitergegeben werden? Wir haben das also, wir haben nicht nur den Krieg, den Zweiten Weltkrieg in den Knochen, in den Genen oder in irgendwie drin, auch diese Suchtgeschichten?
Absolut. Also es gibt ja einmal die ganz normale biologische Komponente, die sich vererbt. Also man weiß, Früher hat man gedacht, dass sich Alkoholismus straight an ein Gen gekettet weitervererbt, wie viele anderen Erkrankungen. Inzwischen weiß man, dass das ein bisschen komplexer ist, dass es ein Paket von über 20 Genen gibt, die regulieren, wie traumaanfällig wir sind, wie wir mit Stress umgehen, wie viel Alkohol wir vertragen, bevor unser Körper in Vergiftungszustand kommt. Und dieses Päckchen wird weitervererbt und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man eine psychiatrische Erkrankung bekommt, oft Sucht. Aber dann gibt es neben dem biologischen ja auch noch so eine soziale Vererbung und was wir unseren Kindern beibringen, was Kulturelles, was Gelerntes. Und ich habe mich auch oft gefragt, wenn sich das durch so Stammbäume zieht, ob Co-Abhängigkeit vielleicht auch eine Vererblichkeit hat. Bringen wir unseren Töchtern bei, sich solche Männer zu suchen? Und habe das auch lange sehr überzeugt gedacht, bis ich mich näher mit Trauma und Kindheitstrauma beschäftigt habe und gemerkt habe, okay, wenn ein Mensch ein Kindheitstrauma hat und das wird nicht behandelt, dann wird daraus ein destabilisierter Erwachsener. Und was sucht sich ein destabilisierter Erwachsener? Er sucht sich Zustände, in denen er sich sicher und vertraut fühlt. Und das ist dann oft wieder in Beziehungen mit trinkenden Männern, trinkenden Frauen oder Familiensystemen, wo Sucht ein Thema ist, weil sie das Gefühl haben, da bin ich kompetent, das kann ich. Ich kenne die Gespräche, ich kenne die Lügen, ich weiß, was man macht, um das zu vertuschen. Damit kann ich leben. Und so landen die dann wieder in ganz ähnlichen Strukturen.
Wann hast du für dich gesagt, ich schreibe darüber?
Ich habe da schon ganz lange drüber nachgedacht, weil ich dachte, es gibt zwar viel Literatur über Alkoholismus, aber das ist meistens von trinkenden Männern für trinkende Männer.
Ah ja? Gibt es da richtig Literatur?
Ja, ich finde schon, das ist so eine gewisse Ästhetik. Aber was das mit den Kindern macht und den Ehefrauen und wie das so eine ganze Familie mitzieht, da hatte ich das Gefühl, da gibt's nichts, das es so richtig repräsentiert. Dann hatte ich aber auch viel Respekt davor, dieses Buch zu schreiben, weil ich dachte, wem kann ich da vielleicht auf die Füße treten, wem muss ich gerecht werden? Und autofiktionales Erzählen heißt ja auch manchmal, dass man vielleicht Geschichten miterzählt, die gar nicht miterzählt werden wollen. Wie geht auch mein Umkreis damit um und wie kann ich dafür die richtige sensible Sprache finden und die richtige Ambivalenz. Und das hat viele Jahre des Nachdenkens und Notierens gebraucht, bis der Mut dann da war, das zu schreiben.
Kam es denn dir nochmal hoch? So, ich meine, du hast im Zug geweint. Das ist ja so, wie als nochmal so, dass es über einem überkommt oder so, überwältigt so. Ne? Dass, wenn du von deinem eigenen Text überwältigt warst.
Ich glaube, das war eher wie so ein Bündelungsmoment, weil im Schreiben all das Wissen über Sucht und all die Gespräche mit PatientInnen und deren Angehörigen, all das, was ich gelernt hatte, das Theoretische und das Praktische Fühlbare, die Erfahrung mit meinem eigenen Hintergrund und mit dem, was aus mir geworden ist als Erwachsene, das ist im Schreiben so zusammengeflossen. Und das war dann schmerzhaft, aber auch befriedigend auf eine ganz schöne Art.
Du hast ja wie viele Jahre auf einer Suchtstation gearbeitet? 10 Jahre als Krankenschwester?
Allgemein. Ich habe 7 Jahre in einer Klinik gearbeitet, immer wieder auf verschiedenen Stationen und später dann noch ambulant angeschlossen.
Also auch in der Psychiatrie. Ich habe in den 90ern da gearbeitet. Das waren harte Zustände, gerade nach der Wende und so. Ist es besser geworden in der Psychiatrie?
Ich habe ja den Vergleich zu dir nicht, aber ich habe das Gefühl, dass sich in den letzten Jahrzehnten extrem viel im psychiatrischen geändert hat und es auch so für gewaltfreie Kommunikation, Übergrifflichkeiten und so weiter ein anderes Bewusstsein gibt. Und das finde ich schon schön.
Ja. Dennoch, wir haben über Suchtplätze im Vorgespräch mal, da hast du mir eine Zahl genannt, wo ich dachte, jetzt pro Bundesland, aber dass es so wenig Entzugsmöglichkeiten gibt.
Ja, es gibt zu wenig Entzugsmöglichkeiten und zu wenig spezifische. Also es gibt zum Beispiel ganz wenig Kliniken, die Entgiftung nur für Jugendliche anbieten.
Ach, die Entgiftung für Jugendliche, genau. Das war's, ja.
Und okay. Das ist wichtig für Jugendliche. Weil die
Was ist da anders?
Also Entgiftung an Jugendlichen hat auch ganz viel pädagogische Arbeit. Man holt die morgens aus dem Bett, man macht mit denen Tagesstruktur, man versucht eine Perspektive mit denen zu schaffen. Und das ist noch so ein Moment, wo die Sucht noch nicht chronifiziert ist und man vielleicht noch was bewegen kann. Also man kann auch im späteren Alter noch was bewegen, aber die Jugend ist ja da schon ein besonderer Zeitpunkt. Und wenn diese Jugendlichen dann einfach auf normale Erwachsenenstationen gehen, dann kann man dem nicht so nachkommen, habe ich das Gefühl.
Jetzt sind wir angekommen in der Pflege, oder?
Ja. Ist das dein subtiles Zeichen, dass ich jetzt meinen Text lesen könnte?
Ich dachte, ist das, oder?
Ja, ich finde, wir sollten auch einfach einsehen, dass das jetzt hier vielleicht gerade nichts wird mit dem Anmixen. Wir machen das dann noch.
Wenn das jetzt nicht stört, du liest und ich mache hier irgendwas.
Nee, das kann ich nicht haben.
Nee, das ist so gut.
Nein. Ich sag dir, wie es ist.
Du sag mir, das erwarte ich. Also ich mache hier nichts und formuliere nicht rum und ich höre einfach zu.
Die Idee war, was zu lesen, was ich hier geschrieben habe in der Zeit. Und zwar habe ich auch Auftragsarbeiten geschrieben und kleinere Texte. Und es kam eine Literaturzeitschrift auf mich zu und hat gefragt, ob ich Lust habe, was zum Thema Arbeit zu schreiben. Und dann dachte ich erst, ja, Arbeit, irgendwie drehen sich alle meine Texte um Arbeit. Da kann ich auch was Altes abgeben. Und dann dachte ich, nee, ich möchte aber gerne was über Pflege. Und so ist dieser Text entstanden. Riva Neugelb. Sehr geehrte Frau M. Guten Tag, Frau M. Hallo, Frau M. Frau M., ich arbeite nicht mehr auf der Station. Vielleicht erleichtert Sie das. Vielleicht empfinden Sie es aber auch als weiteren Eingriff, dass ich Ihre Adresse herausgefunden habe und Ihnen nun diesen Brief in den Briefkasten werfe. Falls Zweiteres, tut es mir leid. Wir haben uns schon mal getroffen, Sie und ich. Aber Sie werden sich nicht erinnern. Wir haben nicht miteinander gesprochen, aber Sie haben mir noch freundlich zugenickt. Ich habe es erwidert. Noch ein paar Tage danach habe ich durchgehalten. Doch meine Hände haben ständig gezittert. Ich hatte Dinge vergessen, die ich vorher immer wusste. In der Vorratskammer habe ich mich versteckt. Vinylhandschuhe und Desinfektionsmittel sortiert, die bald abgelaufenen Pakete nach vorne, die noch lange haltbaren nach hinten. Das ist der einzige Raum, in dem man die Klingelanlage nicht hört. Man kann durch das Fenster auf den Hinterhof schauen, wie sie Sondermüll aus dem Operationssaal nach draußen tragen, wie ein paar Ärzte mit aufgestellten Kragen dicht an dicht noch eine Zigarette rauchen. Wenn dann der nächste Dienst zur Übergabe kam, waren alle Lichter auf dem Flur rot. Die Infusionsbestecke lagen noch eingeschweißt da und irgendwo rief jemand nach mir. Manchmal, wenn sie sich merken, wie du heißt, dann rufen sie deinen Namen und hören nicht mehr damit auf. Da habe ich mich krank schreiben lassen. Mein Hausarzt bot mir eine Stelle bei sich an, morgens Labor abnehmen und danach an der Theke sitzen. Ich habe gelächelt und abgelehnt. Wollte mir nur ein bisschen Zeit geben, danach wieder hingehen. Doch ich ging nicht wieder hin. Im Sommer habe ich dann beim ambulanten Pflegedienst angefangen, habe nichts erzählt von allem. Doch in meinem ersten Wochenenddienst habe ich im Dienstwagen gesessen und bin nicht mehr ausgestiegen. Hinter der Tankstelle, wo sie mit den Hochdruckreinigern ihre Autos abspritzen, habe ich im weißen Polo gesessen. Pflege mit Herz. In roten Lettern auf der Haube, hab mir die Nagelbetten aufgeknibbelt, Kaffee aus Pappbechern getrunken und Rubbellose gekauft. Am Nachmittag parkte ich das Auto vor dem Büro des Pflegedienstes, hab den Kasak auf der Straße ausgezogen, alles in den Briefkasten gestopft, den Schlüssel noch rein und bin dann nicht mehr hingegangen. Am Tag meiner Einschulung in der Pflegeschule haben sie uns kleine Anstecknadeln mit Pulsuhren geschenkt. Wir haben sie uns gegenseitig am Kasak befestigt. Jemand hat christliche Lieder auf einer Gitarre gespielt. Sie werden zur Verantwortung gezogen werden, hat der Lehrer in seiner Willkommensrede gesagt, für die Dinge, die sie tun und für die Dinge, die sie nicht tun. Und danach gab es Kaffee in Tassen mit dem bunten Klinik-Logo drauf. Und dass am Ende der 3 Jahre nicht alle übrig blieben, haben sie uns gesagt, dass es nicht alle bis zum Ende schafften. Dass das, was die meisten als Intention in ihrem Bewerbungsgespräch genannt hatten, nämlich, dass sie gern Menschen helfen würden, sie nicht da durchtragen wird. Ich mochte als Kind meine Tanten so sehr. Sie waren alle Altenpflegerinnen. Sie hatten Körper, an denen man sich festhalten wollte, Schultern, an die ich mich lehnte und Stimmen, die klangen, als könnte mir nichts passieren. Als meine Großmutter dann krank wurde, haben sie sie gepflegt, monatelang, haben das Pflegebett ins Wohnzimmer geschoben, ihr die filzigen Stellen vom ständigen Liegen aus dem Haar geschnitten und ihr die Fingernägel lackiert. Sie haben ihr eine Zigarette angesteckt und an die Lippen gehalten, ihr Schwarzwälder Kirschtorte püriert, ihr die alten Harpe-Kerkeling-Sachen vorgespielt und sie hat gelacht. Naja, das dauert so lange, wie es eben dauert, haben sie zu ihren Männern daheim gesagt, wenn die angerufen haben. Die haben dann irgendwann auch in unserem Haus gewohnt, haben im Schlafzimmer meiner Großmutter geschlafen, wie kleine Jungs nebeneinander, während ihre Frauen unten im Wohnzimmer waren. Die eine saß auf einem Hocker am Ende des Bettes, hielt manchmal Omas kalten Fuß in der Hand, wenn wir Fernsehen geguckt haben. Sie alle trugen immer eine kleine Tube in ihrer Handtasche, Salbe, Und als ich älter wurde, irgendwo einen Pickel bekam, schmierten sie mir eine dünne Schicht auf die Haut und ihre Finger blieben tagelang Rivanol-gelb. In der Ausbildung ging es mir eine Weile nicht gut, das ist nichts Besonderes, so geht es vielen. Mir kam das Leben plötzlich so fragil vor. Frauen fassten sich beim Fernsehschauen an die Brust, tasteten etwas und kurz darauf schwammen sie in Zytostatika-Suppe, verloren ihr Haar und wenn es schlecht lief, auch ihre Zähne. Ich kam morgens in ihr Zimmer, noch bevor es hell wurde, wusste nicht, ob ich lächeln sollte oder ob das unangebracht war, öffnete die Fenster und ließ den Schlaf heraus. Ich half ihnen, sich anzuziehen, ihr Atem nah an meine Haut. Manchmal sackten sie im Badezimmer in meine Arme und ich hielt sie fest. Ich bekam starke Beine und Oberarme und Hände. Ich zog sie durch das Bett oder hoch vom Boden, wenn sie gestürzt waren. Ich wusch junge Körper und alte und ich achtete darauf, dass meine Berührungen nicht nach einer Zärtlichkeit aussahen, großflächig und mit angebrachtem Druck geschahen. Keine kleinen weichen Streichler. Ich lernte, dass Mitleid niemandem etwas brachte, schmierte mir Mentholsalbe unter die Nase, wenn etwas stank und trug manchmal zwei Lagen Handschuhe übereinander. In Krankenhäusern wird das Licht nie ausgeschaltet. Die Böden werden in ununterbrochenem Rhythmus gewischt. Immer hustet jemand oder jemand kriegt ein Kind oder jemand anderes verliert eins. Ich folgte den ausgebildeten Schwestern auf Schritt und Tritt. Es schien, sie trugen eine dünne Hornhaut, die sie schützte, und ich wollte auch so eine haben. Ich machte die Dinge wie sie. Ich fragte nach dem Befinden und hörte mir die Antwort nicht zu genau an. Ich wiederholte in jedem Zimmer dieselben Floskeln um das Wetter und was heute so im Fernsehen lief, nannte alte Patienten junger Mann oder junge Frau und sie lächelten und freuten sich. Heute arbeite ich als Telefonistin. Sie haben mir das beim Arbeitsamt vorgeschlagen, Frau M., als ich aus dem Krankengeld rutschte, mir schon bei allen etwas geliehen hatte, obwohl sie wussten, dass ich es nicht zurückzahlen würde. Ich habe eine Umschulung gemacht, nur ein paar Tage. Jetzt vermittle ich Arzttermine von zu Hause aus. Manchmal stehe ich dabei nicht vom Sofa auf. Das Headset drückt eine Furche in meinen Lockenkopf. Und wenn sie mir zu viele Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann, dann lege ich einfach auf. Sie rufen meist nochmal an, werden mit jemand anderem verbunden. Niemand landet zweimal bei mir. Wir treffen uns immer im August, am Jahrestag unserer Examsfeier, die anderen Schwestern aus meinem Jahrgang und ich, in der kleinen Kneipe, auf der engen Straße über dem Klinikpark. Man kann in die Zimmer sehen, wenn die Lichter noch an sind. Wir sind nicht mehr viele. Einige haben aufgehört. Eine arbeitet jetzt als Küchenhilfe in einem Restaurant in der Stadt, dass sie dann zumindest nach Mitternacht in ihrem Bett liegt, hat sie erzählt. Sie hat diese alte Tube Beta Isadonna in ihrem Spind und wenn ihre Kollegen sich beim Zwiebeln hacken in die Finger schneiden oder eine große Brandblase aufplatzt, schmiert sie eine dicke Schicht auf deren Haut und es hinterlässt eine braune Spur auf ihren weißen Küchensachen. Dass sie jetzt nicht mehr die Alarme von den Monitoren hört, nicht mehr plötzlich aufschreckt, wenn sie allein in ihrer stillen Wohnung ist. Eine andere trägt jetzt Post aus, in dem Viertel, in dem ich wohne. Sie winkt mir freundlich zu, wenn wir aneinander vorbeifahren. Eine ist einfach verschwunden. Dass es sie so müde macht, dass sie schlafen könnte, wo sie geht und steht. Dass sie sich manchmal zu den Patienten ins Bett legen möchte in der Nacht, wenn es ein gut riechender, netter Mensch ist. Sich am Fußende zusammenrollen und nur kurz die Augen zumachen und dass sie sich trotzdem nicht vorstellen kann, irgendwas anderes zu sein. Und dann war sie trotzdem weg. Noch zwei weitere tauchten nicht mehr auf. Vielleicht hat man auch irgendwann keine Lust mehr auf diese Runde, denn unsere Sorgen sind immer die gleichen. Frau M., ich wollte persönlich mit Ihnen reden nach dem Vorfall auf Station. Ich hatte mir schon Ihre Nummer aus der Krankenakte Ihrer Mutter besorgt, aber meine Chefin wollte das nicht. Und dann hat sie sie angerufen und ich kann mir vorstellen, wie das geklungen haben muss. Ich hatte sie so oft auf meinem Anrufbeantworter. Hallo Eva. Und man hört, dass sie sich ein freundliches Gesicht überzieht. Es tut mir total leid, dass ich dich in deinem Frei anrufe, aber der Spätdienst hat sich krank gemeldet. Und da bin ich aufgestanden, habe meine Hose angezogen und bin hingefahren. Jedes Mal. Frau M., ich habe Ihre Mutter an einem Dienstag von der Chirurgie auf die Geriatrie übernommen. Sie hatte ihre Operation gut überstanden, sollte bei uns bleiben, bis sie am Rollator sicher gehen konnte, ehe wir sie zurück in ihre Seniorenresidenz verlegen. Sie lag auf einem Dreibettzimmer mit zwei anderen Frauen. Zusammen stritten sie über das Fernsehprogramm, einigten sich meistens auf Talkshows. Wir waren zu dieser Zeit unterbesetzt. Zwei Kolleginnen hatten plötzlich gekündigt, andere waren krank oder wurden auf andere Stationen im Haus verteilt. Man darf nicht rennen. Das hat man mir in der Ausbildung beigebracht. Rennen bedeutet Notfall, rennen bedeutet Panik. Und deshalb ging ich eben so schnell, wie ich konnte, ohne mich nach vorne zu lehnen, ohne zu rennen. Frau M., ich würde Ihnen gerne liebevolle Details aus der Pflege Ihrer Mutter schreiben. Nette Gespräche, die wir hatten, kleine Gesten, gemeinsames Lachen. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Die Tage sind voll. Von Schmerz auf einer Skala von 1 bis 10, von sich abrollenden Pflasterrändern, von Haferschleim, der an Lippenrändern runterklettert, von Zahnprothesen in Plastikbechern und blauen Streifen auf vollen Inkontinenzvorlagen, von Händen, die nach meinen greifen, aber ich habe keine Zeit, also lasse ich sie bald wieder los. Die Krux ist, sie nennen uns Schwester. Deshalb hat selbst die Art, wie wir demonstrieren, unten auf der Straße vor der Klinik noch etwas Zärtliches. Mit unseren kleinen Pappschildern, wie wir um mehr Anerkennung und mehr Geld betteln, während wir aussterben. Wenn es dunkel wird, gehen wir dann wieder nach oben auf unsere Station, beenden brav unseren Spätdienst. Ich sammle den älteren Herrn im Rollstuhl ein, der nicht mehr vor dem Fernseher sitzen will, packe ihn am Hosenbund und hebe ihn rüber auf die Matratze und er murmelt, dass ich so lange gebraucht habe. Und ich sag, dass es mir leid tut. Manchmal möchte er noch beten, bevor er einschläft, also falte ich die Hände und tue so. Bei einem unserer Treffen in der Kneipe über dem Klinikpark haben wir zu viel getrunken. Wir haben darüber geredet, wie es wäre, käme ein Krankenwagen in die Klinikgarage, Zustand nach Autounfall, die Wagentür ginge auf und es läge der Gesundheitsminister auf der Liege. Wie wir ihn in ein leeres Zimmer schieben würden und ihn dann warten lassen, stundenlang, bis seine Verbände nass sind und ihm nichts mehr bleibt, als sich ins Bett zu erleichtern. Wie wir ihn im Rollstuhl auf die Straße schieben, wenn es ihm noch schlecht geht, weil sich das jetzt so weiter leider nicht abrechnen lässt. Sowas darf man doch nicht denken, hat dann einer von uns gezischt und alle haben sich geschämt, auf die fleckigen Bierdeckel auf dem Tisch gestarrt. Dann haben wir gezahlt und ich habe mir ein Taxi gerufen. Wenn ich nach der Schicht Feierabend habe, rufe ich aus dem Wagen oft noch auf dem Weg nach Hause, auf Station an. Ich sage ihnen die Sachen, die ich vergessen habe. Mein Namensschild, das ich in der Dusche verloren habe und das dort noch immer auf den nassen Fliesen liegt. Dinge, die Patienten mir erzählt haben und dass sie bitte noch auf jenes oder anderes achten sollen. Liegen gelassene Tabletten, nicht gesetzte Häkchen und meine Strickjacke, die auf dem Wandgeländer im Flur baumelt. Frau M., am Sonntag vor dem Entlassungstag ihrer Mutter fragte sie mich, ob ich sie in die Badewanne setzen könnte, dass dazu im Heim nie die Zeit wäre und sie es sich so wünschen würde. Auf Station gibt es nur noch eine einzige Badewanne, ganz hinten am Ende des Flurs in einer kleinen Kammer. Baden ist nicht mehr modern, es weicht die Haut auf und lässt das Blut schneller rauschen. Inzwischen lagern wir Vorräte dort. Wir gingen gemeinsam rüber, ich räumte die Pakete voller Einwegputztücher heraus und ließ ihr Wasser ein. Viel Schaum bitte, sagte sie und lächelte mich an. Ich erklärte ihr, dass es in diesem Zimmer keine Klingelanlage gäbe, ich aber nach ihr schauen käme. Und dass sie rufen könne, dass man sie ganz sicher hören würde. Sie saß aufrecht, das Wasser ging ihr nicht einmal bis zur Brust. Wir nickten uns freundlich zu, als ich die Tür anlehnte und ging. Wissen Sie, Frau M., in der Schublade im Schwesternzimmer, in dem früher die Papierbögen für die Überlastungsanzeigen lagen, in der liegt jetzt Weihnachtsdekoration. Kleine Plastiktannenbäume, rote Strümpfe, die wir in die Patientenzimmer hängen, weißer Schnee aus der Sprühdose und ein Schneemann, der Jingle Bells singt. Alles quillt einem entgegen, wenn man die Schublade aufmacht. Der Tag war wie jeder andere. Ich ging und ging, ohne mich nach vorne zu lehnen, ohne zu rennen. Ein paar Mal an der Kammer vorbei, zum Fahrstuhl, den Essenswagen in den Keller bringen oder zur Intensivstation, um dort kurz bei einer Reanimation zu helfen. Ich dachte an die Dinge, die ich noch tun musste. An die Wunden und die Antibioseflaschen, an die Lagerungspläne, in die ich Zeiten eintrug, die ich nicht einhalten konnte. Ich duschte noch einen Patienten und wusch einen anderen vor dem Waschbecken, weil in der Morgenrunde keine Zeit dafür gewesen war. Ein Assistenzarzt kam vorbei und setzte Medikamente ab. Ich stand über den Medikamentendispenser gebeugt am Schreibtisch und suchte die Tabletten heraus, bevor ich sie wegwarf. Ich schluckte schließlich eine, wegen meines Rückens, mit einem Rest kalter Kaffee. Es war ein warmer Tag. Einige Patienten hatten die Fenster geöffnet, als es zu regnen begann. Während ich die Tabletts mit dem Abendessen verteilte, wischte ich mit dem Putzlappen Pfützen auf. Auf Zimmer 3 platzte eine Naht. Ich rief jemanden an. Auf Zimmer 6 kletterte jemand über das Bettgitter. Ich legte ihn zurück auf die Matratze. Ich dachte an die Anrufe, die ich noch machen musste, an diese eine Angehörige eines Verstorbenen, die weinend auf dem Stuhl auf dem Flur saß. Aber ich vergaß die Kammer, Frau M. Und die Badewanne und ihre Mutter. Ich war auf der Beerdigung. Wir standen uns kurz am Grab gegenüber, als alle ihre Blumen abgelegt haben, Frau M. Doch sie wissen natürlich nicht, wie ich aussehe. Wir haben nicht miteinander gesprochen. Aber sie haben mir noch freundlich zugenickt. Ich habe es erwidert. Als ich sie am Abend aus dem Wasser zog, hatte ich schon meine Straßenkleidung an. Ich war schon raus zu meinem Auto gegangen. Als sie mir wieder einfiel, bin ich zurückgerannt. Ich bin gerannt, so schnell ich konnte. Es tut mir leid, Frau M. Das tut es wirklich. Schwester Eva. Danke.
Lena.
Ja, jetzt erstmal die Kurve kriegen.
Ja, die Kurve kriegen. Du hast mal gesagt, dass du in Baumarktcafés schreibst, so an unwirtlichen Orten, dass du die Orte suchst, wo die, also in normalen Cafés wirst du dann irgendwann vertrieben, weil du zu lange sitzt, aber zu Hause, das ist ja komplett unromantisch und also so ablöschend eigentlich, aber du kannst da gut sein, weil du dich unbeobachtet fühlst oder?
Nee, das ist aus der Not heraus entstanden tatsächlich. Ja. Also zu Hause schreiben funktioniert nicht, weil ich dann anfange, mir Ausflüchte zu suchen und was anderes zu machen, um irgendwen anzurufen und nochmal irgendwas auszudiskutieren oder so. Also ich muss immer raus und brauche irgendwie einen Arbeitsort. Und in der Stadt, in der ich damals gelebt habe, da ist es einfach nicht besonders geläufig, mit dem Laptop im Café zu sitzen, stundenlang bei einem Cappuccino für 3 Euro. Ja. Also musste ich mir irgendwie einen Ort suchen, wo ich gut sein kann, ohne zu nerven. Und da kam mir dieses Café über den Baumarkt auf einmal in den Sinn, weil da hat es wirklich niemanden interessiert, wie lange ich
so eine Ecke gesessen und hast dann, ja.
Genau. Und das Schöne war, es gab so eine große Glasfront und man konnte den Parkplatz übersehen. Also man sah ganz genau, wer gerade was gekauft hat und wer sich gerade mit seiner Frau anschreit, weil die Bretter doch nicht in den Twingo passen. Und das war einfach ein schöner Ort. Und dann habe ich fast den ganzen Roman da geschrieben und habe 3 Monate da meine Morgende verbracht.
Ja. Du kannst dich also selbst gut ablenken.
Auf jeden Fall, ja.
Ich würde mit dir eigentlich gerne über das Gesundheitswesen reden, also dass Bildung und Gesundheit Kostenfaktor ist eine Katastrophe, oder? Dass das ein Wirtschaftsfaktor ist, dass da das mit dem Gesundheitswesen und mit Geld verdient wird, oder? Das ist doch pervers.
Ja, absolut. Ja.
Punkt, oder?
Punkt.
Fertig. Ja. Also
da bin ich ganz bei dir, ja.
Das darf nicht sein, das ist menschenunwürdig, das ist Krankheit, dass damit irgendjemand Geld verdient.
Absolut.
Ja. Zu dem Film Interstellar.
Ja.
Was hat dich an dir im Film fasziniert? Diese Major Tom-mäßig so diese Weite oder was ist das?
Als der rauskam, da war ich gerade, ich weiß gar nicht, 22 oder sowas. Und ich hatte auch eine dramatische Phase, wie man so ist mit 22. Und ich fand dieses Bild des Astronauts, der alleine durch die Galaxie fliegt, in der Gefahr, in der Einsamkeit, fand ich ein schönes Bild. Und ja, dann kam halt da noch Matthew McConaughey dazu. Und dann war das Ganze auch noch eine Vater-Tochter-Geschichte. Ja, und dann war ich auch sehr impulsiv. Da bin ich ungefähr dreimal ins Kino gegangen und dann habe ich mir das tätowieren lassen.
Den Astronauten, der ist jetzt Teil von dir.
Oh, ja.
Gehst du ins Kino? Bist du eine Kinogängerin?
Ja, ich liebe Kino.
Ja. Ja. Warst du hier schon mal im Kino?
Nee, hier noch nicht.
Okay.
Ich hatte noch keine Zeit. Busy Life, einer Stadtschreiberin.
Das ist das harte Leben. Wir müssen noch mal ein bisschen zu Erfurt. Also angeblich sind ja die Erfurter die glücklichsten.
Ja, aber erst seit ich hier wohne.
Der zeitliche Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, ne? Dass da irgendwas, da ist was. Außer kurios, oder? Wir machen dieses Ding hier und klar, eine Stadtschreiberin sagt, ja, Erfurt ist toll und so. Und dann kommt dieses Ding. Kannst du das verstehen, dass es Menschen hier glücklich sein?
Ich kann das absolut verstehen. Weil ich finde, diese Stadt vereint irgendwie so ein bisschen, also es ist auf der einen Seite eine Großstadt und es gibt viel Kultur und man kann viel tun und es passiert viel, aber es hat so eine Grundruhe in sich, finde ich. Selbst wenn es in der also ich wohne ja hier direkt in der Altstadt, selbst an einem Samstag, wo es voll ist.
Das nennst du Grundruhe, wenn hier die ganze...
Es ist immer noch ziemlich entspannt. Also wenn man das Ruhrgebiet gewohnt ist, die Ballungsgebiete oder jetzt, ich habe vorher ja ein paar Monate in Berlin gewohnt, dann ist das hier extrem entspannt.
Ich brauche ein bisschen von dieser Ruhrpott-Resilienz. Ich bin ja schon am Samstag, kriege ich ja schon Nervenzusammenbruch, wenn ich mit dem Rad von A nach B, oder? Die Menschenmassen, denke ich, oh, ich bin zu dünnhäutig, Mensch. Und da sagst du auch schön ruhig hier.
Ja.
Alles eine Frage der Perspektive, oder?
Wahrscheinlich.
Ja,
natürlich.
Natürlich. Dein neues Buch. Hast du hier schon was geschrieben?
Ja.
Ja.
Mhm.
Das hier wird ja ganz wieder mal was ganz Leichtes vom Thema her.
Ja, ich mache nur leichte Sachen.
So ganz, also oberflächlich und leicht.
Und so. Lustig. Na, ja. Das ist mir wichtig.
Mhm, ja. Ist klar. Es geht um Scham. Ist wieder um Körperscham oder um auch dieses Thema Klassenscham. Was kannst du schon sagen, worum es?
Es geht um aufwachsen im mehrgewichtigen Körper und was es mit Frauen macht, über Jahrzehnte in ständiger Diät und Diätkultur zu leben. Es geht um Körperpolitik und Scham und das Ganze wird erzählt anhand von einer Frauenfreundschaft.
Das heißt, dass das Frauenbild, was vermeintlich schön ist.
Und was passiert, wenn man da rausfällt eigentlich?
Ja.
Wie sieht dein Alltag aus und was macht Leben dann anders eben?
Mhm. Und das wird ein Roman?
Das wird ein Roman, genau.
Na, da wollen wir mal hier was machen? Oder hast du entschieden, dass wir es nicht machen? Also ich kann ja, also ich weiß nicht.
Ich dachte, wir machen es einfach, wenn wir fertig sind, weil dann.
Wir machen ganz, weil ja, das, ich finde, ich
dachte, wir quatschen jetzt wir quatschen, und dann machen wir das.
Ganz schnell, das wird reingebracht. Erklär mal ganz kurz. Wir ballern das alles rein, ja. Das zermöllert.
Ja, genau. Und mehr passiert nicht.
Mehr passiert nicht?
Nee, eigentlich nicht. Ist die Frage, sind wir so piekfein, dass wir hier noch die Spitze von der Tomate abschneiden müssen?
Nee, nee, ne? Das können wir mal. Ihr müsst ja mit essen oder wollt es ja mit essen. Müssen diese Dinger weg oder kann man die mit zermöllern? Kann man mit zermöllern?
Siehst du, die Leute sind auch so bodenständig hier. Ich mag
ja, das. Ja, Moment. Das, unsere Barbara Theriot, die erste Studentin von Erfurt, die sagt, hat ja ein Buch geschrieben, die Bodenständigen. Bitte erklär mir du mal, was bodenständig sein soll.
Verankert im Leben, würde ich sagen.
Ist das positiv oder wertfrei?
Man kann das Wort auch mit einem Geschmäckle benutzen, glaube ich, so dass es nicht als Kompliment gemeint ist, aber so wie ich es benutze, ist es ein Kompliment.
Also ein Kompliment, also bodenständig sagen, ich
finde gut, ja.
Weil man nicht so abgehoben ist und Nähe zulässt oder
verankert im Leben, in der Tatkräftigkeit, im Tun,
ja.
Nicht so sehr ausschweifend, planend, theoretisch, denkend.
Ja.
Ein Freund hat mal zu mir gesagt, als ich über jemanden geredet habe und gesagt habe, ich wünsche mir ja nur, dass der Boden ständig ist. Und hat er gesagt, ach, du willst, dass er ständig am Boden ist. Das ist er doch mit dir.
Gemein.
Ja. Ja. Aber das hat auch gestimmt zu der Zeit.
Ich habe eine Idee. Wollen wir Publikumsfragen zulassen? Oder ist das doof?
Ich bin da ganz Gottschalk. Kannst alles machen mit mir.
Wir machen das jetzt einfach, oder?
Also ja?
Wenn, haben Sie Fragen an Lena, an uns?
Das ist ein bisschen schwierig, weil jeder Tag anders ist. Aber wenn ich versuche, das zu beschreiben, gibt es eigentlich zwei verschiedene Arten von Tage. Es gibt einmal Reisetage, wo ich Veranstaltungen habe oder Lesungen oder Workshops, wie zum Beispiel morgen. Und dann ist so ein Tag, ich stehe sehr früh auf, gehe zum Bahnhof, fahre morgen mit dem Zug in die Schweiz. Also ich verbringe den kompletten Tag im Zug und lese da, versuche zu arbeiten. Manchmal klappt's, manchmal schaue ich auch nur tiefsinnig aus dem Fenster und mache mir Gedanken übers Leben. Komme dann da nachmittags an, checke im Hotel ein, mache die Abendveranstaltung und fahre am Tag danach wieder zurück. Das sind so Reisetage. Und dann gibt es die anderen Tage, wo ich nicht unterwegs sein muss. Und da arbeite ich am Romanprojekt, was meistens heißt, viel zu lange schlafen, dann Kaffee trinken gehen irgendwo, dann schreiben, oft in Cafés oder in der Bib oder wo es mir gerade kuschelig vorkommt.
Bib auch, ist hier so?
Auch hier, genau. Tatsächlich. Und in kleinen Portionen mit immer wieder zwischendurch spazieren gehen oder noch einen Kaffee trinken oder mal noch mit wem quatschen. Und dann oft meistens bis in die Nacht und ins Bett gegangen wird dann meistens eher so um 3 oder 4.
Was? Aber was heißt denn zu lange schlafen? Das ist ausschlafen, was bedeutet?
Ja.
Ja, möchte mir. Oh.
Ja, also ne, wenn ich jetzt meinen Körper lasse, dann so ein 11 und 12.
Du kannst das.
Oh. Ja.
Du kannst wirklich bis um 11 durchratzen.
Ja, aber du hast doch auch Jahresschichtdienst hinter dir. Bist ja. du nicht auch so ein...
Das hat mich aber fertig gemacht. Ich konnte nach den Schichten, ich bin manchmal so wie unter Drogen. Dann habe ich so wie, das ging gar nicht.
Ich liebe die Nacht.
Ja?
Ich liebe das.
Nachtdienste hast du weggecheckt.
Ja. Ich liebe dieses Gefühl von jetzt wird mich niemand anrufen, weil niemand sonst wach ist, nur ich.
Aber dieses Übermüdetsein hat ja noch so einen Kick und so. Daran, ich kann mich noch an diese manischen Zustände erinnern, bei Nachtdiensten, wo man so drüber ist und der Körper sich dagegen wehrt. Und das ist wie körpereigene Drogen, so das oder was, dieses Geflashtsein nachts.
Also ich finde, zu Hause schreiben und Wachsein nachts ist ein anderer Zustand als auf Station.
Ja,
auf Station natürlich. Ist es wirklich, man merkt, dass man gegen den eigenen Körper angeht. Vor allem, wenn man dann vielleicht Situationen nachts hat, die kompliziert sind. Man muss sich konzentrieren, man muss voll da sein, man möchte der Situation jetzt gerecht werden. Zu Hause ist es ja deutlich entspannter beim Schreiben. Und da ist es eher so ein Gefühl von, das ist jetzt hier meine geklaute Stunde. Ich werde keine E-Mails bekommen, ich werde niemand anrufen, niemand klingelt. Ist jetzt nur ich und der Text.
Ja.
Und wir können jetzt zusammen brüten und köcheln.
Ja, sehr schön.
Ja.
Du hast gesagt, du gehst gerne in die Bib. Was ist ja, das ist ja ein, so ein, würde ich sagen, erhaltenswerter Ort, der aber immer wieder auch unter Beschuss ist, oder? Warum sollte es sowas hier geben?
Ich finde Kulturräume, darüber habe ich nämlich auch vor ein paar Tagen in meiner Kolumne geschrieben.
In der Thüringer Allgemein?
Genau. Ich finde, Kulturräume sind ganz viel mehr als das Offensichtliche. Also es geht nicht nur um die Vermittlung von Literatur, es geht nicht nur um Anbindung an Bildung, sondern das sind auch ganz oft Orte, wo man zusammenkommt, wo man Verbindungen schafft, Austausch, Anbindung an Community, an Gesellschaft. Für mich hatte das immer was ganz Warmes. Für mich waren so Bibliotheken, Schreibkurse und so weiter, Orte, wo ich Menschen gefunden habe, die ähnlich ticken wie ich und mit denen ich mich austauschen konnte und mich gesehen fühlen konnte. Und ich finde, das alleine ist schon ein Grund, für Kulturräume zu kämpfen.
Und das ist hier ein Kulturraum.
Ja,
das ist ja,
auf jeden Fall. Bei Stadtschreiberschaft ist es immer so, dass man sich vorher schon so ein bisschen Gedanken macht, was könnte das Konzept sein, was könnte ich mitbringen. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Manche Schriftsteller machen Lesungen oder sie gehen an Schulen, um Literaturvermittlung zu machen. Also wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Oder zum Beispiel, sie schreiben gerade an einem Roman, der vielleicht was mit der Region zu tun hat oder der Stadt. Das alles war bei mir nicht der Fall, sondern es war direkt klar, ich möchte gerne Schreibworkshops machen und möchte gerne Leute zusammenbringen, die Texte schreiben wollen, die vielleicht ein bisschen Handwerk mitbekommen möchten und habe deswegen eine Romanwerkstatt in den Künstlerwerkstätten immer donnerstags. Ein paar von meinen SchülerInnen sind auch da heute, das finde ich sehr schön, und begleite die da bei ihren Romanprojekten und habe noch ein paar andere Veranstaltungen mit der Stadt. Es geht immer darum, zusammenzukommen, zu schreiben und das Erlebte in der Stadt irgendwie in Text zu packen.
Das sind die Künstlerwerkstätten neben der ehemaligen Psychiatrie, wo ich da
ja,
an meiner
Werkstätte gearbeitet hast.
Ja, wirklich.
Und unser Kursraum ist der Nebenraum von deiner Station. Das ist doch kein Zufall.
Nee, also ich glaube, das ist hier alles von oben. Es gibt keine Zufälle.
Nee?
Also hat es doch Sinn, dass wir hier zusammensitzen. Schön. oder ja, es ergibt jetzt langsam.
Ja.
Oder?
Ja.
Schön. Habt ihr noch Fragen? Also wenn nicht, dann würden wir nämlich hier noch ein bisschen rumbasteln. Ihr könnt euch unterhalten und dann gehen wir so zum lockeren Teil über.
Genau.
Lena, du hast jetzt noch wie viele Wochen?
Noch 6, sowas,
6 Wochen?
Ist sowas in der Art, ja.
Wird es eine Art Abschlussveranstaltung geben?
Ja, natürlich
wird es eine Art. Wird es geben? In deiner Kolumne wirst du es natürlich auch schreiben. Dann sehen wir uns vielleicht zur Abschlussveranstaltung, zur tränenreichen und lustigen Abschiedsveranstaltung. Bis dahin eine gute Zeit hier. Schön, dass du da bei uns bist. Es ist immer schön, wenn man die Stadt durch die Augen anderer sieht, in dem Fall durch deine Augen, das ist toll. Und danke, dass du bei uns bist, bei uns warst. Und ich bin richtig gespannt auf deinen neuen Roman.
Dankeschön.
Nicht, dass da jetzt Druck da ist, aber.
Nee, mach mir ruhig Druck, das tut mir gut.
Lena,
vielen
herzlichen Dank.
Carsten.